Es gibt ein schönes Wort, was mir ein vertriebenen Priester in jungen Jahren immer wieder auf den Weg mitgegeben hat und was mir hier auch einfällt. Der Anfang geht immer mit, was jetzt so einfach, so banal klingt. Das trifft sicherlich auch auf St. Michael zu. Diese Anfänge sind durchaus weiter bewusst, denn man muss ja auch sich vorstellen, auch diese Euphorie des Zweiten Vatikanums, dieser progressiven Art Gemeinde zu sein. Auch das ist natürlich nach dem Weggang von Tenshot, aber auch durch die allgemeine Normalität ein Stück weit in den Hintergrund gerückt und sicherlich gar nicht mehr so bewusst.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICTOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Mit Prof. Dr. Michael Hirschfeld spreche ich über eine besondere Gruppe von Heimatvertriebenen, nämlich die aus Schlesien stammende Gemeinde St. Michael in Oldenburg. Diese Gemeinde zeigt viele Besonderheiten, etwa, dass sie im Gegensatz zu anderen Diaspora-Gruppen ihren ursprünglichen Geistlichen behalten konnte, dass dieser Priester mit seinen progressiven Ideen viele Veränderungen des Zweiten Vatikanischen Konzils vorgriff und dass die Zusammensetzung der Gemeinde stark durch die Präsenz der neuen Bundeswehr beeinflusst wurde. Dies alles und weitere spannende Details schilderte Hirschfeld in diesem Gespräch. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Einerseits könnt ihr dort etwas über Notkirchen finden, aber auch eine allgemeine Folge über die Gründung der Bundeswehr in der jungen BRD. Herr Hirschfeld stellt sich und seinen Zugang zum Thema zu Beginn vor und taucht dann tief in die Geschichte des schlesischen Pfarrers Josef Tenshot und seiner Diaspora-Gemeinde ein. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2025.
Ja, mein Name ist Michael Hirschfeld. Ich stamme gebürtig aus der sogenannten nordoldenburgischen Diaspora des Bistums Münster, genauer gesagt aus der kreisfreien Stadt Delmenhorst. Das ist etwa 30 Kilometer von Oldenburg entfernt. Und meine mütterliche Familie hat das Vertriebenenschicksal erlitten. Insofern bin ich also mit dieser Thematik auch aufgewachsen, habe im Bereich der katholischen Gemeinde in der Diaspora sehr viele Vertriebene, meistens aus Schlesien und der Grafschaft Glatz, erlebt, habe nach dem Abitur Germanistik und Geschichte an der damals noch westfälischen Wilhelms-Universität, heute Universität Münster, studiert, mit dem ersten und dann auch dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen und bin dann auf einen aus Schlesien stammenden Historiker getroffen, Professor Joachim Kurobka an der Universität Vechta, der mich dann auf die Idee gebracht hat, doch die Thematik Katholiken und Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg am Fallbeispiel eben gerade des Oldenburger Landes in den Blick zu nehmen. Und diese Arbeit habe ich dann abgeschlossen und bin dann Assistent gewesen an der Universität Vechta im Bereich Neuere und Neueste Geschichte, habe mich mit einer Arbeit über die Bischofswahlen im Deutschen Reich nach dem Kulturkampf bis zum Ersten Weltkrieg habilitiert und bin inzwischen seit 16 Jahren Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte in der Vechta benachbarten Stadt Lohne am Gymnasium und gleichzeitig als außerplanmäßiger Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Vechta tätig. Ja, und die ganze Thematik hat mich über meine Promotion, die inzwischen schon fast 25 Jahre zurückliegt, immer wieder das ein oder andere Mal beschäftigt, weil ich auch im Vorstand eines Instituts für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen im östlichen Europa, bin IKKDOS, lange in Regensburg, jetzt in Tübingen angesiedelt und da immer wieder Anfragen hatte, auch Themen aus diesem Bereich, Schnittstelle, Schlesien, ehemaliger Deutscher Osten, Vertriebene, Integration anzugehen.
Jetzt haben Sie eben schon erwähnt, es gibt eine Diaspora aus Münster bei Oldenburg. Wie ist das denn entstanden?
Die eigentliche Grafschaft Oldenburg ist in der Reformation lutherisch geworden. Der südliche Teil, hierzulande Südoldenburg genannt, nämlich die Landkreise Vechta und Kloppenburg, gehörten aber zum Niederstift Münster, zu dem geistlichen Territorium Münster und sind erst 1803 im Rahmen der Säkularisation als Ausgleich für den Weserzoll, den der dann inzwischen Großherzog von Oldenburg aufgeben musste, zu Oldenburg gefallen. Und so ist also dieses Gebilde Land Oldenburg, etwa 6000 Quadratkilometer Größe, entstanden, was von der Insel Wangerooge, einzige oldenburgische ostfriesische Insel, im Norden bis zu den Dammerbergen und zum Dümmersee im Süden reicht.
Ist diese Diaspora auch ein Grund dafür, dass sich dann in diesem Gebiet die, Sie haben auch schon den Vertreibungskontext angesprochen, die Vertriebenen ansiedeln? Oder ist das Zufall, dass dann dort in diesem dann doch eher protestantisch geprägten Gebiet viele katholische Vertriebene aufschlagen?
Das ist eine sehr gern gestellte Frage. Man muss dazu sagen, dass die Vertriebenen nicht irgendwie nach konfessionellen Gesichtspunkten verteilt wurden, sondern etwa nach Gesichtspunkten, wo können Ernährungsgrundlagen geschaffen werden. Und das war eben im ländlichen Raum. Und so haben die einzelnen westlichen Besatzungszonen zunächst und später auch die sowjetische Besatzungszone eben Kontingente von Vertriebenen, die in der Regel mit Zügen kamen, aufgenommen. Einmal ganz abgesehen von den Trecks, Flüchtlingstrecks, die gleich 45 kamen. Aber hier bei den katholischen Vertriebenen sprechen wir in der Regel hier von Schlesiern, in geringem Maße auch Sudetendeutsche, aber meistens Schlesier, Oberschlesier, die dann katholisch waren und die durch die vertriebenen Züge im Laufe des Jahres 1946 gekommen sind. Und das sind überdurchschnittlich viele eben auch in die Diaspora etwa Ostfrieslands, das ist dann Bistum Osnabrück oder eben des nördlichen Oldenburger Landes gekommen. Aber auch einige in den katholischen Süden, wobei hier im katholischen Süden, im Raum Vechta, Kloppenburg, eben auch ein großer Anteil an evangelischen Vertriebenen war, die dann umgekehrt in eine Diaspora-Situation gelangt sind.
Das heißt, dass hier viele katholische Vertriebene ankommen, ist dann ein Zufall beziehungsweise nicht dem Konfessionellen geschuldet. Wie läuft das dann aber ab am Ende des Zweiten Weltkriegs? Wie und in welchem Zustand, seelisch, geistig, moralisch, auch von der Versorgung her, kommen denn die Vertriebenen in dem Gebiet rund um Oldenburg an?
Also sie kommen in der Regel in Zügen an, wobei meistens Familien oder auch Dorfgemeinschaften teilweise zusammenkommen. Wir haben also etwa in Hude im Landkreis Oldenburg eine Gruppe von Hunderten aus einem Ort in der Grafschaft Glatz, die mit ihrem Pfarrer zusammen ankommen. Ein anderer Teil des Ortes kommt dann woanders hin. Wir haben es ähnlich hier im Südoldenburgischen in Lohne, Landkreis Vechta, wo aus Mittelwalde in der Grafschaft Glatz eine ganz große Gruppe von Hunderten Bewohnern der Stadt ankommt, aber es ist nirgendwo so, dass ein ganzer, kompletter Ort in einem Ort wieder landet. Und wenn dann eben der Pfarrer dabei ist, dann ist es noch ein großes Glück. Oft sind die Geistlichen dann durch irgendwelche Umstände auch von der Gemeinde getrennt. Es gibt auch Fälle, wo Geistliche sagen, ach, der größte Teil meiner Gemeinde ist jetzt in der Diaspora, ich möchte aber nicht so gerne in die Diaspora, ich gehe nach Bayern oder irgendwo hin. Also auch diese Fälle haben wir. Diese Schwierigkeiten sieht natürlich auch die kirchliche Behörde hier vor Ort, die große Bemühungen auch startet, nach konfessionellen Gesichtspunkten die Vertriebenen jetzt zu sortieren und auch bei den britischen Besatzern, aber auch bei den allmählich eingerichteten, ja, wieder Behörden, einheimischen Behörden vorstellig wird, kann man das nicht irgendwie durch Bevölkerungsaustausch rückgängig machen, den Status quo. Und das wird aber mit Blick auf die schwierige Gesamtlage dann abschlägig beschieden. Das lässt sich nicht machen. Was dann nachher passiert, ist nach einigen Jahren schon in der jungen Bundesrepublik ab 1949, 50 etwa, dass es konkrete Umsiedlungsprogramme gibt, in denen beispielsweise Grafschaft Glatzer, die in Ostfriesland gelandet sind oder auch im Norden Oldenburgs, im Schwarzwald, in der französischen Besatzungszone oder in anderen Teilen neue Ansiedlungsmöglichkeiten bekommen, sodass dann da also eine geplante, sag ich mal, Umverteilung stattfindet, die insbesondere dann auch Nordrhein-Westfalen betrifft, wo die Industrie an Rhein und Ruhr allmählich wieder aufgebaut ist, allmählich noch mehr Arbeitskräfte benötigt. Und dieses Reservoir findet man dann eben auch teilweise bei den Vertriebenen, die zunächst einmal zur materiellen Versorgung in den ländlichen Gebieten gelandet sind, aber da ja gar keine Arbeitsplätze auf Dauer finden, außer Mitarbeit in der Landwirtschaft zu bekommen.
Als Fallbeispiel für diese Folge haben wir uns die vertriebenen Gemeinde St. Michael in Oldenburg ausgesucht und auch da wäre es gut, wenn Sie erst einmal da die Genese dieser Gemeinde beschreiben und dann, das haben Sie auch schon angedeutet, die Bedeutung der Geistlichen ist da eine ganz hohe, werden wir danach auf Josef Tenschert zu sprechen kommen.
Ja, gerne. St. Michael in Oldenburg-Kreinbrück ist kein typisches Beispiel für eine vertriebenen Gemeinde, denn die normalen, sage ich mal, normal ist natürlich nicht alles, aber in der Regel ist es so, dass auf dem Land dann in der Fall der Diaspora in einer zutiefst protestantischen Umgebung hunderte Katholiken kommen, die dann entweder einen Geistlichen mitbringen oder einen zugeteilt bekommen und dann wird in der Regel in der evangelischen Kirche die Gottesdienstmöglichkeit ermöglicht oder aber auch in Gasthaussälen, Schulklassen und ähnliches mehr, bis dann nach einer Übergangszeit von etwa 5, 6, 7 Jahren eine eigene Kirche, oft mit sehr primitiven Mitteln, errichtet. In Oldenburg-Kreinbrück sind Kasernen der 30er Jahren vorhanden, die Hindenburg-Kaserne. Und diese Kasernen stehen jetzt leer und sie werden für die Aufnahme von Vertriebenen benutzt. Es kommen dort 2000 Vertriebene hin, darunter 400 Katholiken, die also sozusagen in einem, ja, Ghetto, kann man fast sagen, untergebracht sind. Das formt natürlich diese Situation. Und es formt eben auch, dass ein eigener Priester, ich komme gleich drauf zurück, mit ihnen dazu kommt. Und in dieser Kaserne liegt der Ursprung dieser Gemeinde. Denn später wird rund um die Kaserne dann die Möglichkeit eröffnet, in verschiedenen Siedlungen am Stadtrand von Oldenburg sich anzusiedeln, sodass dann also auch eine dauerhafte Niederlassung gegeben wird. Ganz besonders ist auch, dass in einem Speisesaal der Kaserne dann der Gottesdienst stattfinden kann.
Jetzt klingt das so in dieser Nachkriegssituation, die ja auch von Armut und von Mangel geprägt ist. Da kommen auf einmal 2000 zusätzliche Leute an und werden dann auch noch in einer Kaserne untergebracht. Natürlich jetzt wahrscheinlich nicht luxuriös, aber das war ja auch Wohnraum, war ja ein rares Gut. Wie wurden denn diese Vertriebenen in Oldenburg in diesem Stadtviertel angenommen oder gab es da größere Konflikte zwischen den Eingesessenen und den Neuankömmlingen?
Konflikte gab es natürlich überall, aber dadurch, dass es so eine geschlossene, ich möchte mal neudeutsch sagen, Community war, haben die sich sozusagen auch ein wenig selbst genügt. Man könnte vielleicht von einer Art Ghetto sprechen. Was aber positiv war, es waren ja meistens evangelische, eben 400 Katholiken bei 2000 noch dabei, dass die Konfessionen untereinander eben auch, zwar aber alle vertrieben unter dem gleichen Schicksal, sich angenähert haben und auch im gleichen Speisesaal nacheinander Gottesdienst gefeiert haben, sodass also auch der evangelische und der katholische Geistliche sich dort unweigerlich begegneten und da eigentlich der Grundstein gelegt wurde für eine besondere Ökumene, damals aber unter diesem Begriff natürlich noch ein Fremdwort.
Dann gehen wir doch jetzt zu Josef Tschentscher. Sie hatten eben ja schon erwähnt, es war schon eine Besonderheit und meistens auch ein Bonus, wenn der angestammte Geistliche mit dabei war. Also, was müssen wir über Josef Tschentscher wissen, um ihn und sein Handeln später einschätzen zu können?
Also Josef Tschentscher war einmal ein junger Geistlicher, das war gar nicht selbstverständlich, denn gerade die jungen Priester waren in der Regel spätestens in den letzten Kriegsjahren eingezogen worden, an der Front, in Lazaretten, in Gefangenschaft und gar nicht bei den Menschen. Aber er kam aus einem kleinen, ja, Gebiet in Oberschlesien, was nicht zum Erzbistum Breslau, sondern zur mährischen, dann nach dem Ersten Weltkrieg tschechoslowakischen Erzdiözese Olmütz gehörte, aber gleichwohl bei Preußen beim Deutschen Reich verblieben war, dem Generalvikariat Branitz. Und man hatte dort ihn zum Jugendseelsorger dieses Bezirkes ernannt und ihm auch eine kleine Dorfpfarrei gegeben, um zu verhindern, dass er als Kaplan eingezogen würde. Und so hat er also das Kriegsende in seiner Gemeinde erlebt. Und er soll schon in dieser Branitzer Heimat rund um den Ort Leobschütz die Leute doch sehr begeistert und fasziniert haben. Und dann nutzt er das Schicksal, nimmt es an, geht also nicht in irgendeine Resignation, sondern nutzt diese Situation in der Kaserne, um eine sehr intensive, den Menschen zugewandte Seelsorge zu betreiben. Und ein jugendliches Gemeindemitglied hat sich später erinnert, er stand immer nach der Messe vor der Ausgangstür zu dem Speisesaal und gab jedem die Hand. Das war im katholischen Gottesdienst oder nach katholischen Gottesdienst eigentlich durchaus nicht üblich. Er wurde dann also als Vater der Gemeinde, das klingt jetzt etwas heute etwas paternalistisch, aber damals ist es sicherlich positiv gemeint gewesen, als Vater der Gemeinde angesehen und hat sich also sehr mit den Menschen identifiziert vor Ort und auf eine Augenhöhe auch gestellt und nicht als Hochwürden abgegrenzt.
Und das ja in einer Zeit, in der es ja auch noch üblich war, dass der Priester mit dem Rücken zur Gemeinde die Messe auf Latein gefeiert hat und nicht unbedingt jeder immer wusste, was gerade da passiert, war er dann doch anscheinend dadurch so eine Integrationsfigur.
Genau. Und das war eigentlich auch sein entscheidender Punkt, der dann später in der Zeit schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aber auch danach, für ihn ein ganz zentrales, grundlegendes Anliegen war, die Gemeinde auf Augenhöhe zu sehen. Und so hat er dann später auch seine neue Kirche konzipiert. Er hat also zunächst einmal die Vertriebenen betreut. Er hat auch schlesische Krippenspiele zu Weihnachten aufgeführt mit der Gemeinde. Aber dann kommt ein entscheidendes, man kann sozusagen on top. Er hat 53 es geschafft, außerhalb der Kaserne auf einem Erbpacht genommenen Grundstück eine Barackenkirche mit 190 Sitzplätzen, eine Notkirche zu errichten. Die ist übrigens noch der Mutter Gottes, St. Marien, geweiht, nicht St. Michael, das kommt erst später. Warum, das erzähle ich dann noch. Und hat da schon also eine große Initiative an den Tag gelegt mit Bettelbriefen und einem Kirchbauverein, alle möglichen Leute auch außerhalb Oldenburgs zu aktivieren, um für diesen Kirchbau zu spenden. Aber es kommt, wie gesagt, on top etwas dazu. Die Bundeswehr wird Mitte der 50er Jahre errichtet. Es kommt zur Wiedermilitarisierung in Deutschland und diese Kaserne in Oldenburg-Kreinbrück ist ausersehen. Inzwischen sind die Vertriebenen, wie gesagt, alle raus. Ist ausersehen, auch wieder Bundeswehrstandort zu werden. Und diese Situation nutzt dann Pfarrer Tschentscher gleich und schreibt den zuständigen Militärdekan in Hannover, übrigens auch ein Schlesier, ein Landsmann von ihm, er stehe vor einer neuen Situation, Zitat, 2000 Soldaten und 200 Familien von Bundeswehrsoldaten werden in den nächsten Monaten in Kreinbrück zuziehen, so Tenshard an den Militärdekan im Februar 1957 und zieht daraus den Schluss, dass man diesen katholischen Soldaten und ihren Familien dann gleich Gelegenheit geben muss, die Messe zu feiern. Und dafür wäre doch diese Notkirche mit 190 Sitzplätzen absolut ungeeignet. Kurz und gut, man bräuchte also eine neue große Kirche mit 400 Sitzplätzen. Was Tenshard wusste, das katholische Militärbischofsamt, was damals wiedererrichtet worden war, 1956, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Militärseelsorge sicherzustellen. Und zwar das Konzept sei jetzt keine gesonderten Garnisonkirchen mehr vor, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg üblich waren, dass also die Militärgemeinde ihre eigene Kirche mit eigenen Kirchenbüchern und einer eigenen Seelsorge hatte, sondern das sollte mit der Zivilgemeinde verbunden sein. Und in dieser Verbindung hat auch das Bundesministerium der Verteidigung einen großen Etat gehabt, um solche Kirchen neu zu bauen. Und da hat Tenshard, wie auch eine ganze Reihe anderer Priester in der Bundesrepublik, dann in den folgenden Jahren auch gerne zugegriffen und gesagt, also wir bauen mit Hilfe des Verteidigungsministeriums und des Militärbischofsamtes eine neue Kirche, die Gemeinde und Militärkirche zugleich sein darf und soll. Einziger Haken sozusagen war dabei, das Militärbischofsamt hat sich im Grundbuch eintragen lassen, dass es Mitbenutzungsrecht hat für die Militärseelsorge und dass immer sonntags in der damals sogenannten Kernzeit zwischen 9 und 10.30 Uhr, heute ist das gefühlt früh, damals war es eben nicht so früh am Sonntag, dass genau dann, wenn also in anderen Kirchen das Hochamt stattfindet, dass dann die Militärgemeinde ihren Gottesdienst für den Militärpfarrer feiern will und soll und zumindest das Vorrecht hat und die Zivilgemeinde dann eben vorher oder nachher die Kirche nutzt. Das fand Tenshard erst nicht so gut, aber er hat dann eben doch die Situation genutzt, dass es eine üppige finanzielle Förderung gibt, wenn diese neue Kirche, die er errichten wollte und für nötig ansah, dann eben mit finanzieller Unterstützung von der Hartöhe aus Bonn entsprechend errichtet wird.
Also so wie Sie das schildern, ist das ja schon was Besonderes gewesen, dass sich dann ein Pfarrer so dermaßen engagiert hat für seine Gemeinde und eben auch, das ist ja schon fast ein genialer Coup zu sagen, ich verbinde jetzt diese Ankunft der Bundeswehr mit der Idee, eine neue Kirche zu bauen. Das ist ja schon außergewöhnlich.
Ja, ist es vor allen Dingen, weil eben die alte schlesische Gemeinde, der er sich auch weiter verbunden fühlte, er hat zum Beispiel den Angehörigen seiner im Zweiten Weltkrieg eben um der Einzug zur Wehrmacht zu entgehen übernommenen kleinen Dorfpfarrei in Oberschlesien immer noch Rundbriefe geschrieben, der fühlte er sich nachher weiter verbunden, aber das rückte zunehmend in den Hintergrund. Wichtig waren also die neuen Leute, die kamen und die kamen aus allen Teilen der Bundesrepublik, um eben hier in Oldenburg dann ja zu dienen in dieser neuen Bundeswehr. Und Tenshard hat dann auch nicht nur gesagt, wir brauchen diese neue Kirche, egal wie sie aussieht, sondern die soll eben auch eine besondere, den Zeitströmungen, den modernen Strömungen entsprechende Gestalt bekommen. Da kam dann ein weiterer guter Zufall, möchte man im Nachhinein sagen, hinzu. Es gab einen Architekten in der Region, genauer gesagt in Kloppenburg, der für sehr moderne Kirchenplanungen bekannt war. Er hieß Ludger Sunder Plassmann, war ein Sohn des Münsteraner Dombaumeisters Wilhelm Sunder Plassmann, hatte in Kloppenburg sein Büro und hatte schon eine ganze Reihe Kirchen, die ja in großer Zahl gebraucht wurden, in der nordoldenburgischen Diaspora, aber auch darüber hinaus in Norddeutschland entworfen und stand auch in Kontakt mit der zuständigen kirchlichen Behörde für den niedersächsischen Teil des Bistums Münster, also für das Oldenburger Land. Das war das bischöfliche Offiziariat in Vechta. Und der dortige bischöfliche Offizial, Prälat Heinrich Grafenhorst, der hat dann zu dem Architekten Sunder Plassmann wohl gesagt, gehen Sie mal nach Oldenburg-Kreienbrück zu dem Pfarrer Tenshard. Das ist ein aufgeschlossener Mann. Da können Sie vielleicht noch so eine moderne Kirche realisieren. Denn Sunder Plassmann hatte ein Modell entworfen, was aber kein anderer Pfarrer sozusagen haben wollte, wo eben der Altar nicht mehr abgerückt von der Gemeinde und über viele Stufen erhöht in einem Chorraum stand, sondern die Gemeinde den Altar von zwei Seiten umgab. Das war vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil natürlich alles noch Zukunftsmusik, aber Sonder Klassmann hatte so etwas, kann man sagen, antizipiert und ging damit dann auf Empfehlung des Offiziers Grafenhaus zu Pfarrer Tenschott nach Oldenburg-Rheinbrück. Und die beiden haben sich wohl so, habe ich den Quellen entnommen, dann getroffen und gesucht und gefunden. Also es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit zwischen beiden. Es muss zwischen beiden gefunkt haben. Sonder Plassmann bekam den Auftrag und hat dann sein Konzept wie folgt formuliert für diese neue Kirche. Zitat: Der Altar ist von drei Seiten von Bänken strahlenförmig umstanden, damit alle Gläubigen gemeinsam das heilige Messopfer mitfeiern können. Die Kommunionbänke sind seitlich des Altars, so wird der gemeinsame Raum von Priestern und Gläubigen nicht getrennt. Orgel und Raum für den Chor liegen in der rechten Seitenwand, nahe dem Altar auf gleicher Höhe wie der übrige Kirchenraum, um hier auch die Gemeinschaft der Gläubigen zu betonen. Zitat Ende. Also der Gemeinschaftsgedanke, die Communio, wie sie das Zweite Vatikanische Konzil dann ja benannt hat, wurde hier ganz deutlich vorweggenommen. Die Begegnung von Priester und Gemeinde auf Augenhöhe angelegt. Nachteil war und wurde sicherlich von Kritikern gesehen, dass das liturgische Geschehen ein Stück weit entmystifiziert wurde. Und da hat aber Sonder Plassmann auch eine Idee gehabt. Er hat die Sakristei weit weg vom Altar hinten angelegt, sodass also Priester und Messdiener am Beginn und am Ende zum Ein- und Auszug der Messe immer durch die Reihen der Gläubigen in der Prozession zum Altar gehen mussten, zum Altarraum, nicht nur im Altarraum verblieben, was der Fall war, wenn die Sakristei eben direkt neben dem Altar lag, wie in den meisten Kirchen. So war eine gewisse Feierlichkeit wohl auch vorgegeben. Ja, und das Marienpatrozinium der Notkirche für diesen Neubau nicht mehr behalten wurde, hatte zwei Gründe. Der eine schlichtweg pragmatische war, dass es im Norden der Stadt Oldenburg inzwischen eine von Hünfelder Oblatenpatris betreute Pfarrei Herzmarie gab. Es ist also schon ein weiteres Mal St. Marien gab in der Stadt Oldenburg. Und das zweite aber war auch, dass Pfarrer Tenschott offenbar Michael als Patron der Deutschen, als Kämpfer gegen das Böse passend erschien, wenn hier eine Militärgemeinde, die eben auch, man muss ja bedenken, wir sind um 1960 auf einem Höhepunkt des Kalten Krieges, wo eben auch dann eben der Schutz der Menschen vor dem Bösen in Gestalt eben des gottlosen Kommunismus vor Augen stand, eine Rolle spielt.
Wo wir gerade beim Feld der Ideologie sind, auch bei der Selbstverständnis von Gruppen. Wir sind jetzt 15 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 15 Jahre nach dieser Vertreibung. Inwiefern verstand sich diese Gemeinde, die ja eben jetzt auch durch die Bundeswehrsoldaten ergänzt wurde, dann immer noch als eine schlesische Gemeinde?
Das fällt also eigentlich ziemlich, wenn man den Quellen Glauben schenkt, jetzt hintenüber. Dem Pfarrer geht es eigentlich weniger darum, jetzt schlesisches Liedgut, wie es in anderen vertriebenen Gemeinden durchaus noch weiter gepflegt wird, entsprechend oben auf die Agenda zu setzen, sondern für ihn ganz wichtig ist das Mitnehmen der Gemeinde. Und das zeigt sich auch bei dem ganzen Vorgang des Kirchenbaus. Beim Mitnehmen geht es nicht nur um Sammeln von Spenden, natürlich, das ist eine Komponente, sondern es geht auch darum, den Menschen zu erklären, was passiert da eigentlich. Also als dann schon nach relativ kurzer Zeit, Ostern 1960, die Benediktion der Kirche durch den Offizial Grafenhaus aus Vechta stattfindet, da lässt der Pfarrer eine Schola mitwirken. Da geht er ans Mikrofon und erklärt die einzelnen Schritte dieser Kirchweihe, die auf Lateinisch noch stattfindet, in deutscher Sprache den Menschen. Die sollen also nachvollziehen, was passiert da eigentlich, und sollen dieses Gotteshaus annehmen und nicht nur als ein, das Ganze als ein mystisches, entferntes Geschehen in einer fremden Sprache erfassen.
Wurde das denn seitens der schlesischen Gemeinde als ein Verlust wahrgenommen oder als eine unangenehme Veränderung, wenn jetzt diese Bundeswehrsoldaten für eine neue Formation sorgen, oder wurde das einfach als normaler Gang der Dinge wahrgenommen und man hat sich dann angefangen, von dieser schlesischen Identität auch in der Gemeinde zu lösen?
Ein Kontinuum war ja der Pfarrer Tenschert, der ja seine schlesische Identität, sein Idiom im Sprechen und so weiter nicht verleugnen konnte und wollte. Und ich würde eher sagen, das blieb sozusagen als Grundmovens, aber es wurde etwas draufgesetzt sozusagen. Und das wurde auch nicht irgendwie unreflektiert draufgesetzt, sondern der Pfarrer Tenschert, der Ende der 40er Jahre noch an Exerzitien schlesischer Priester teilgenommen hat in der Bundesrepublik und da auch weiterhin den Kontakt pflegte, entsprechend zum schlesischen Priesterwerk, der hat seinen Horizont erweitert durch Lektüre, ja, ich möchte mal fast sagen, etwas forsch formuliert von linkskatholischen Publizisten wie Walter Dirks und Eugen Kogon, hat dort also entsprechende Literatur und Zeitschriften rezipiert und hat das dann natürlich, was er dort gelesen hat, etwa die Frankfurter Hefte, dann auch entsprechend in seiner Gemeinde versucht anzuwenden. Etwa wenn er Gemeindearbeit mit Jugendlichen gemacht hat. Es wurde dann irgendwann hervorgehoben bei einer Visitation, es sei ihm gerade gelungen, die männliche Jugend zu einer, es hieß, apostolischen Kernschar zusammenzufassen, die bei der Gestaltung des Gottesdienstes sehr intensiv mitarbeitet, zugleich aber auch in der Seelsorge hilft. Also das Laien in der Seelsorge helfen. Das Ganze kommt hier von 1963. Das ist natürlich da noch gar nicht eigentlich gefragt. Und das Ganze passiert natürlich, auch dieser Kirchenbau, am Vorabend des Zweiten Vatikanischen Konzils. Man muss sich also vorstellen, 1960 haben die schon den Altar, wo der Priester mit dem Gesicht zum Volk zelebriert und nicht mehr mit dem Rücken zum Volk. Und gleichzeitig beginnt dann 62 das Zweite Vatikanische Konzil. Und man kann sich vorstellen, dass das von Pfarrer Tenschert alles mit höchster Spannung mitvollzogen wurde. Er hat dann also auch deutsche Gesänge in der Messe durch eine Schola eingeführt. Er hat Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend geschult, dass sie entsprechend mitarbeiten der Gemeinde. Gut ablesbar ist es zu seinem 25-jährigen, also silbernen Priesterjubiläum, das genau auf den 1. August 62 fiel. Er war 1937 in Breslau geweiht worden zum Priester. Also 62, just sozusagen am Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils, da lädt er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Frühstück ein. Er lädt sie in der männlichen und in der weiblichen Form, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das benutzt er in der Anrede von der Einladung dann entsprechend ein, und er lädt ein Gemeindemitglied, einen Philosophen, der das Studio Oldenburg des Norddeutschen Rundfunks leitet, Dr. Walter Weimann-Weihe, ein, einen Vortrag zu halten, und zwar zum Thema: Die Ehre des Pfarrers ist die Ehre der Gemeinde. Das eben zu einem Zeitpunkt, so 62, als bei einem Priesterjubiläum natürlich der hochwürdige Pfarrer in besonderer Weise geehrt wird, auf ein Podest gestellt wird. Hier aber: Die Ehre des Pfarrers ist die Ehre der Gemeinde. Also es wird zurückgespiegelt auf die Gemeinde. Er kann nur Pfarrer sein, weil die Gemeinde ihn trägt, sozusagen. Das wird damit deutlich gemacht und ausgesprochen. Und in den folgenden Sitzungsperioden des Zweiten Vatikanischen Konzils bis 1965, da etabliert er dann in seiner Gemeinde St. Michael, wie sie ja nun heißt, einen Glaubenskurs, wo die Gemeinde dann entsprechend die Beschlüsse und Diskussionen des Konzils in einer Art theologischem Seminar nachvollziehen kann. Also Interessierte werden dann ins Pfarrheim eingeladen und nehmen an diesem Seminar teil und erleben sozusagen hautnah nochmal reflektiert die Diskussionen und Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils mit. Es wird berichtet, dass etwa 40 Leute da ständig teilgenommen haben. Das ist natürlich nicht viel, aber das ist sozusagen der harte Kern der Gemeinde.
Das heißt, das Zweite Vatikanische Konzil konnte ja da keine großen Veränderungen herbeiführen, weil es klingt so, als wäre Tenshat schon so progressiv gewesen, dass vieles, was das Vatikanum gebracht hat, ja sowieso schon in St. Michael stattgefunden hätte.
Genau, genau. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass in Schlesien die liturgische Bewegung der Zwischenkriegszeit, die ja mit Namen wie Romano Guardini, aber auch mit dem der Jugendbewegung Quickborn aus den 1920er Jahren verbunden war, dass das in Schlesien viel eher und viel tiefgreifender angenommen war und realisiert war, natürlich nicht aller Orten, aber vielerorts, als etwa in Nordwestdeutschland. Das spielte eine Rolle. Und Tenshat geht dann also noch einen Schritt weiter. Das Jahr 1968 ist natürlich auch immer so eine Zäsur, natürlich auch kirchlicherseits. Da erfasst er auch diesen Wandel, die Situation, die Unzufriedenheit der Jugend. Und er spricht in einem Gemeindebrief an neu zugezogene, einem Faltblatt, insbesondere die Fragenden und Zweifelnden in der Welt von heute an, wie es dort heißt, und führt ihnen vor Augen, dass er sich mit seiner Gemeinde St. Michael um eine lebendige Gemeinsamkeit und Gemeinschaft, so das Zitat, bemüht und macht den Menschen auch klar, hier bekommt ihr etwas, hier bekommt ihr Antworten auf eure Fragen, und zwar keine vorgefertigten Antworten, sondern Diskussionen, wo dann frei diskutiert wird. Anders als in etablierten Gemeinden, aber auch in manchen neuen vertriebenen Gemeinden der Nachkriegszeit, wird in St. Michael-Kreinbrück kein Vereinsleben kirchlicher Prägung, wie man es sonst kennt, etabliert. Also keine Kolpingfamilie, keine katholische Arbeitnehmerbewegung, KAB, kein KKV oder ähnliches, sondern es sind eben nicht die traditionellen Verbände, sondern es sind eben freiere Gruppen, die dann bestimmte Lebensalter, Jugend, junge Erwachsene, Familien und so weiter, Kreis junger Familien ansprechen und wo dann etwa auch im Kreis junger Familien Themen der sexuellen Aufklärung, die eben auch in der Gesellschaft stehen, angesprochen werden. Das ist sicherlich auch etwas Besonderes. Ein Priester, der seine Diakonatia in der Gemeinde verbracht hat, schreibt dann im Rückblick einmal über Mitte der 60er Jahre dort, dass die Jugendarbeit längst von aller Verbandsenge befreit und der Schwerpunkt verlagert war von der mehr gesellschaftlichen Selbstbestätigung zur kritischen Auseinandersetzung in Gesprächen. Soweit dieser Beobachter von außen. Es gab dann auch eine regelmäßige Predigtkritik, das klingt natürlich heute auch noch progressiv irgendwie, also in den Gemeindebriefen ruft Pfarrer Tenshat dazu auf, der Geist des Konzils möge doch alle ergreifen und sie mögen doch auch an seinen Predigten, sei es beim Gespräch nach dem Gottesdienst vor der Kirche oder auch im Telefonat oder im privaten Gespräch Kritik üben, Rückmeldung geben. Heute würden wir da vielleicht den Begriff Evaluation dafür anwenden, der damals natürlich noch nicht etabliert war. Das wird sicherlich auch Kritik hervorgerufen haben bei traditioneller veranlagten Menschen. Das hat aber auch dazu geführt, dass Leute aus anderen Pfarreien in der Stadt Oldenburg und im Umfeld natürlich sonntags dann nach St. Michael-Kreinbrück gegangen sind, um bei Pfarrer Tenshat den Gottesdienst mitzufeiern. Also, dass so eine Art Personalgemeinde sich auch ein Stück weit da herausgebildet hat. Ein weiterer, vielleicht kann das noch ergänzt werden, weiterer entscheidender Punkt ist dann natürlich als Konsequenz aus diesem progressiven Verhalten, aus dieser Öffnung, die ja auch schon angelegt ist durch die erste Ökumene im Speisesaal der Hindenburg-Kaserne, ist dann 1968 der erste ökumenische Gottesdienst, der nicht in Kreinbrück, aber in der Garnisonkirche in der Innenstadt von Oldenburg stattfindet. Und es liegt auf der Hand, die Predigt hält Pfarrer Tenschert in diesem ersten ökumenischen Gottesdienst auf Stadtebene in Oldenburg. Und auch zu der evangelischen Gemeinde in Kreinbrück, die eben auch aus der Kaserne hervorgegangen ist, erhält er einen sehr guten Kontakt. Beide Kirchen, die Johanneskirche, der evangelischen Gemeinde St. Michael, sind übrigens am selben Palmsonntag 1960 eingeweiht worden. Also auch das passt zu dieser Parallele.
Sie haben jetzt sehr klar dargestellt, dass Josef Tenschert eine prägende Gestalt war für diese Gemeinde. Wie lange ist er das denn noch? Bleibt er das denn noch? Bis wann ist er denn Priester dieser Gemeinde?
Bis zu dem 70. Lebensjahr 1981, da geht er dann in den Ruhestand teilweise. Er übernimmt noch für eine weitere Reihe von Jahren die Krankenhausseelsorge in dem großen städtischen Klinikum, was im Stadtteil Kreinbrück auch bis heute besteht. Aber er zieht sich als leitender Pfarrer der Gemeinde dann zurück. Und das ist auch ganz bezeichnend. Dieser Abschied, der bekommt einen besonderen ökumenischen Akzent, denn die lutherische Nachbargemeinde St. Johannes ehrt ihn mit einem ökumenischen Abend. Und an diesem ökumenischen Abend nimmt auch der evangelisch-lutherische Bischof Hans-Heinrich Harms Oldenburg teil und hält ein Referat. Das ist also nochmal so ein Statement, was am Ende der Tätigkeit gesetzt wird.
Was ich in diesen Gesprächen über vertriebenen Gemeinden immer zum Abschluss mache, ist zu fragen, bei dieser Gemeinde geht aus den genannten Gründen diese Verbindung mit der Bundeswehr sehr schnell dieser genuin schlesische Charakter verloren. Und da ist die Frage jetzt zweite, dritte, inzwischen vielleicht auch schon vierte Generation, wird über St. Michael überhaupt noch nachgedacht als eine vertriebenen Gemeinde oder aus einem vertriebenen Kontext entstandene Kirche? Und wie wird da an Josef Tenschert und seine Rolle erinnert?
Vielleicht ganz bezeichnend ist, dass in St. Michael seit einer Reihe von Jahren die polnische katholische Mission einen Sitz gefunden hat und dort Gottesdienste unter anderem hält. Die Kirche ist heute Filialkirche der Pfarrei St. Josef Oldenburg-Bümmerstede, in der die Gemeinden im Süden der Stadt Oldenburg zusammengefasst sind. Es gibt ein schönes Wort, was mir ein vertriebenen Priester in jungen Jahren immer wieder auf den Weg mitgegeben hat und was mir hier auch einfällt. Der Anfang geht immer mit, was jetzt so einfach, so banal klingt. Das trifft sicherlich auch auf St. Michael zu. Diese Anfänge sind durchaus weiter bewusst, denn man muss ja auch sich vorstellen, auch diese Euphorie des Zweiten Vatikanums, dieser progressiven Art Gemeinde zu sein. Auch das ist natürlich nach dem Weggang von Tenschert, aber auch durch die allgemeine Normalität ein Stück weit in den Hintergrund gerückt und sicherlich gar nicht mehr so bewusst. Was natürlich noch bewusst ist, und das macht deutlich, wie wichtig eigentlich die Kirchenbauten auch sind, ist eben dieser Kirchenbau von Ludger Sundar Plassmann, ist diese Ausgestaltung, dieser besondere Innenraum der Kirche, in dem eben gerade diese, sag ich mal, progressive Prägung auch hoffentlich für viele weitere Generationen dann noch deutlich wird. Vielleicht noch ein Punkt, der mit der schlesischen Identität von Josef Tenschert und der Problematik zu tun hat, der mag für den Laien jetzt banal klingen, hat aber kirchenrechtlich durchaus eine Relevanz. Das ist die Frage der Eingliederung der Inkardination. Jeder Priester gehört ja einem Bistum an durch seine Weihe. Das war Josef Tenschert eben in Breslau geweiht für das Erzbistum Olmütz, Generalvikariat Branitz. Und es war so und ist bis heute so, dass man eben auch nur in diesem Bistum, für das man geweiht ist, Pfarrer werden kann, eine Pfarrei übernehmen kann. Tenschert war ja nun zunächst Kaplan in Kreinbrück, dann wurde es Pfarrrektorat, das ging auch noch, aber als dann nach dem Bau der neuen Michaelkirche 1963 die Erhebung des Pfarrrektorats Kreinbrück zur selbstständigen Pfarrei anstand. Da war es problematisch, denn Josef Tenschott konnte offiziell nur Pfarrverwalter werden. Und er wollte aber gerne offiziell auch als Pfarrer kennzeichnen, sagte, die Leute verstehen das gar nicht, die reden mich doch mit Pfarrer an, und wollte dann also im Klerus des Bistums Münster übernommen werden. Das hätte der Bischof von Münster, damals Josef Höffner, auch wohl gemacht. Aber man hat dann gesagt, das ist ein Zeichen, auch im Zuge des Kalten Krieges, dass wir den Osten aufgeben. Und das sollte nicht passieren. Man wollte nicht den Kotau vor dem Kommunismus sozusagen machen. Wir geben den Osten auf, dass unsere Priester reihenweise jetzt in die westdeutschen Diözesen inkardiniert übernommen werden, sondern sie sollten in der alten Diözese bleiben, für den ja auch schon damals sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es mal wieder zurückgehen sollte in die Heimat. Und dann hat man eine salomonische Lösung gefunden. Man hat Tenschott de facto als in Münster inkardiniert betrachtet. Er hatte den Antrag gestellt. De jure hat man ihn aber im Erzbistum Olmütz, Generalvikariat Branitz, belassen.